Inzwischen halte ich die Rede von einer Macht der Sünde für eine in jeder Hinsicht faule Rede, weil sie den Eindruck erweckt, gegen die Machtstrukturen, die zur falschen Selbsteinschätzung und Entfremdung führen, sei kein Aufbegehren möglich. Gewiss sind Phänomene wie Selbsttäuschung, Entfremdung und Verblendung anzuerkennen, aber es ist doch auch ein selbstbestimmtes Leben im Kontext mit anderen Menschen, ein gelungenes Leben möglich. Optimismus ist angebracht. Auch die Rede von einer Macht der Sünde halte ich deshalb für extrem irreführend. Wir können und sollten darauf verzichten und das misanthropische Menschenbild damit hinter uns lassen.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Der Mensch, zweiter Teil.
Jawohl, und es kommt ein heftiger Zwischenruf aus der Küche. Wir stehen schon vor euren Tischen, die Hände mit den Tellern des zweiten Gangs voll. Und da kommt ein Zwischenruf aus der Küche, der sagt, stopp, das ist ungenießbar, was da auf dem Teller gelandet ist. Bitte nicht essen.
Ja. Da hat sich irgendwie ein verrotteter Fisch in den Kühlschrank geschlichen.
Genau. Und dieser verrottete Fisch heißt, so sagt das Klaas Heusing, die Macht der Sünde. Manu, ich glaube, wir müssen wirklich zuerst einen Teil vom Teller wieder abräumen, bevor wir das Schmackhafte, das gute Gericht servieren können. Lass uns mal damit anfangen. Ja. Was ist das Problem mit der Macht der Sünde?
Ja, also der Sündenbegriff hat natürlich in der Christentumsgeschichte, in der Theologiegeschichte eine ganz bemerkenswerte Karriere hingelegt mit durchaus zweifelhaften biografischen Wendungen. Und Klaas Heusing, der schreibt diese Sätze zur Sündenverbiesterung vor allem der reformierten Theologie nicht im luftleeren Raum. Er hat ein Büchlein geschrieben, das Zitat stammt auch aus diesem Büchlein, mit dem streithaften Titel Schluss mit Sünden. Und es ist eine richtige Streitschrift gegen das christliche, vor allem das reformierte Sündenverständnis, weil er in einem sehr konservativ-kalvinistischen Haus oder Umfeld aufgewachsen ist und mitgekriegt hat, wie diese Rede von der Macht der Sünde und dieser Glaube an die totale Verdorbenheit des Menschen, das ist einer der fünf Grundpfeiler des kalvinistischen Glaubens, vor allem natürlich amerikanischer Prägung, aber er hat das auch so mitgekriegt, die totale Verdorbenheit, total depravity. Jeder Mensch ist von Geburt an total verdorben und trägt nichts Gutes in sich. Und Heusing hat erlebt, wie das Menschen niederhält, wie das all ihre Aussichten auf Veränderung, ihre Motivation auf ein gutes und ethisch verantwortliches Leben unterläuft, weil sie eigentlich in einem Loch, in einem theologischen Graben sich wiederfinden, aus dem sie gar nie heraus.
Also da müssen wir jetzt erstmal diesen ersten ungenießbaren Teil abräumen vom Teller. Da geht es also um ein bestimmtes Menschenbild, das sagt, noch bevor du irgendwas getan hast, noch bevor du deinen ersten Atemzug gemacht hast, bist du schon komplett verdorben und du hast eigentlich keine Chance, wirklich gut zu sein. Du hast nicht mal eine Chance, dich wirklich in einem relevanten Sinn zu bessern. Es gibt nichts, was du von dir aus dazu beitragen könntest. Du bist nichts anderes als dieser Sünder, der Gott nicht gefällt, der nicht mit anderen Menschen wirklich auf eine gute Art und Weise zusammenleben kann, der in dieser Schöpfung einen guten Platz einnehmen kann, außer Gott gefällt es, durch seine Gnade dich zu einem zu formen, der so werden kann. Und dann musst du eigentlich immer auf dieser Spur bleiben und alles, was du Gutes tust, als ein Geschenk verstehen, als Gnade, dass das überhaupt gelungen ist.
Ja, genau. Und das hat ja durchaus jetzt nicht nur bei den knallharten Neokalvinisten, sondern in der reformierten Theologie eine Tradition, ganz besonders natürlich im Evangelikalismus, aber weit darüber hinaus auch, dass man das Gefühl hat, man muss dem Menschen zuerst seine abgrundtiefe Sündhaftigkeit andemonstrieren, damit er überhaupt merkt, warum er das Evangelium nötig hat. Und da wird dann im Extremfall wird eigentlich durchgestrichen, was wir in der letzten Folge behandelt haben. Also genau. dieses Staunen über die Würde des Menschen, die auch darin zum Ausdruck kommt, dass Gott einer von uns wird, und diese Ergriffenheit von der Auserwählung des Menschen als Gegenüber, als Ebenbild Gottes und so. All dies gerät eigentlich dann in den Hintergrund oder wird massiv überschattet von einem Sündenbegriff, der so radikal ist, dass er eigentlich nichts Gutes am Menschen lässt.
Ja, und vielleicht müssen wir da zwei verschiedene Konzeptionen unterscheiden. Also wir müssen vielleicht zwei verschiedene Dinge vom Teller räumen. Das eine, das hast du jetzt mehrmals angesprochen, ist dieses calvinistische Element, das übrigens nicht auf Calvin selbst zurückgeht. Das ja. finde ich ganz wichtig.
Also die Calvinisten sind calvinistischer als Calvin selber. Ja,
ja, ich weiß auch nicht, ob er einverstanden gewesen wäre mit ihnen. Aber dort ist die Grundfrage, die Calvinisten lösen wollen, geht etwa so. Wenn Gott der allmächtige Schöpfer ist und den Menschen geschaffen hat, wie kommt es denn, dass nicht alle Menschen Christus annehmen und gläubig sind und sich auch dementsprechend verhalten, unter der Voraussetzung, dass Gott selbst ja das ohne Problem hätte tun können. Er hätte uns ja so schaffen können, dass wir ganz genau so sind, wie er das möchte.
Ja.
Und dann sagt man quasi, na ja, das ist der mysteriöse Ratschluss Gottes. Der hat halt entschieden, dass Manu in den Himmel kommt und Stefan nicht. Und zwar vor aller Zeit, egal. Also der Stefan hat noch gar nichts gemacht und der Manu hat auch noch nichts gemacht. Das wurde schon von Anbeginn der Zeit entschieden. Und das Leben ist jetzt nur die Bühne, auf der dieses Spiel aufgeführt wird, das schon lange entschieden ist.
Ja.
Also du wirst nicht sündigen, du wirst erfolgreich sein, dir wird es gut gehen. Also ich ziehe das jetzt alles noch ins Extrem, oder? Und bei mir ist das alles nicht der Fall. Ich werde scheitern, ich werde ein böser Sünder sein. Aber das liegt letztendlich in diesem nicht hintergehbaren Ratschluss Gottes. Ich bin dann eine Marionette und du auch. Du zur Errettung bestimmt, ich zur Verwerfung.
Ja. Und dagegen erhebt Klaas Heusing Einspruch gegen diese, ich würde sagen, gegen dieses Missverständnis der Sünde.
Also das ist eigentlich jetzt wirklich, also ich sage das ja nicht oft, aber das ist eine Häresie, oder?
Ja.
Also weil das Evangelium ist voll damit, dass Jesus zu Metanoia aufruft, also zu einer Umkehr. Und man müsste sich dann fragen, ja, was soll denn eine Umkehr, wenn das ganze Game eh schon entschieden ist? Also es macht ja überhaupt keinen Sinn. Also das ist irgendwelche abstruse Metaphysik, aber das hat wirklich mit einem christlichen Evangelium ganz, ganz wenig noch zu tun.
Ja.
Es gibt aber diese andere Seite und die, finde ich, darf man nicht einfach ausblenden, weil da betrifft es unser Erbe sehr viel stärker. Und das ist diese lutherische Idee, dass das Gesetz eine Wirkung hat, die uns selbst überführt und in der wir erkennen, dass wir schreckliche Sünder sind. Mhm. Also sowas wie, wir merken, dass wir uns nicht an die Gebote halten, dass wir hinter unsere Standards zurückfallen und daraus entsteht eine tiefe Verzweiflung und Reue. In einer moderneren Art hat Kierkegaard eigentlich was ganz Ähnliches damit aufgearbeitet, aber und das dann wirklich so existenziell auch noch einmal ausformuliert, also diese Verzweiflung, nicht sich selbst sein zu können, etc. Mhm. So, und diese Wirkung überführt uns dann quasi und wir hängen uns in einem letzten verzweifelten Akt an Christus, der uns Rechtfertigung gibt. Das wäre jetzt quasi so eher die, ich sag mal, protestantische Version, die in unseren Gegenden verbreitet ist. Und auch die ist natürlich mega gefährlich, weil es auch da darum geht, dass man sagt, naja, du musst zuerst mal einsehen, dass du ein schrecklicher Sünder bist und Rettung brauchst. Und wenn du das nicht tust, dann zeigt das nur, dass du halt noch keine Rettung hast.
Ja, ja.
Also es ist auch eine ganz furchtbare Erklärungsform eigentlich für den Menschen.
Und ich würde sagen, sie dreht eigentlich auch die Art und Weise um, wie Gott in Jesus Christus Menschen begegnet ist. Weil das ist ja das Bemerkenswerte, wenn, wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass es zur atemberaubenden Spitzenaussage des christlichen Glaubens gehört, dass Gott einer von uns wird und mitten unter die Menschen kommt. Und wenn Jesus Menschen begegnet, dann hat er eigentlich in keinem einzigen Fall hat er versucht, bei ihrem Sündersein anzusetzen und ihre totale Verdorbenheit zu demonstrieren, sondern er ist genau umgekehrt. Er hat eigentlich, ist den Menschen begegnet und hat ihnen eine Würde zuerkannt und einen Wert zuerkannt, eine Bedeutung zuerkannt von Anfang an. Also das, was wir letztes Mal bearbeitet haben, dieses Bild des Menschen als Gegenüber Gottes, als jemand, der auf Augenhöhe mit Gott, als Ebenbild Gottes geschaffen wird. Genau so ist Jesus Menschen begegnet und besonders denjenigen, die am Leben zerbrochen sind, besonders denjenigen, die verschrien und als Sünder ausgestoßen und auch Kranke. Man hat ja damals auch Krankheiten als Folge oder Konsequenz von Sünde gedeutet und gesagt, ja, warum ist der blind? Ja, weil er oder seine Eltern was falsch gemacht haben und er hat all diesen Leuten nicht versucht, zuerst einmal klar zu machen, wie verdorben sie sind, sondern er hat sie im Gegenteil oft wortwörtlich die Bettler am Stadttor aufgerichtet und ihnen auf Augenhöhe zugesprochen, dass sie geliebte Kinder Gottes sind.
Ja, es ist das, was du das letzte Mal gesagt hast mit dem im Angesicht Gottes leben.
Ja.
Und genau das passiert da ja, dass Jesus dann schon sagen kann, deine Sünden sind dir vergeben.
Mhm.
Und, ja, und die Sünden sind dann quasi weg. Das, was trennt zwischen Gott und Mensch, ist überwunden in dieser Begegnung zwischen Jesus und einem anderen Menschen.
Ja.
Aber was man, glaube ich, immer zuerst sehen muss, ist, Jesus löst das konkret größte Problem, das diese Person hat. Mhm. Also der Blinde wird wieder sehend. Und wenn er gefragt wird, ja, warum ist er blind? Ist es, weil er oder seine Eltern gesündigt haben? Dann ist seine Antwort ja wahnsinnig deutlich. Er sagt weder noch. Das ist, damit Gott seine Größe an ihm zeigen kann. Also das heißt, Jesus weigert sich, etwas auf die Seite menschlicher Verfehlung zu schreiben und nimmt das alles ganz in die Beziehung zwischen Gott und Mensch hinein und sagt, das ist die Beziehung, die Gott gestiftet hat. Und dieser Mensch ist genauso, wie Gott ihn in dieser Beziehung aufnehmen, annehmen und liebhaben kann.
Ja, so. Ja, und gleichzeitig, und hier kommen wir dann auch auf die Berechtigung der Rede von Sünde zu sprechen, weil gleichzeitig ist es ja so, dass erst in der Begegnung mit Jesus Menschen eigentlich klar wird, was vielleicht in ihrem Leben zerbrochen ist und was ihr Leben noch hätte sein können. Und also es gibt ja eine paradigmatische Geschichte, Jesus mit diesem Zöllner Zachäus, den er quasi vom Baum herunterholt und sagt, ich will bei dir einkehren, ich will bei dir quasi Abendbrot essen, zum großen Entsetzen der umgebenden Bevölkerung, die weiß, das ist doch ein stadtbekannter Sünder, der betrügt, der das ist doch derjenige, der uns ausnimmt, der Steuern einzieht und in die eigene Tasche nimmt und so. Und die sind alle schockiert, dass Jesus bei ihm sogar noch quasi das noch gut heißt, indem er mit ihm Gemeinschaft hat. Und beim Essen mit Jesus, ohne dass Jesus ihm sagt, so und jetzt, ich bin jetzt bei dir eingekehrt, aber jetzt lese ich dir mal vor, was bei dir alles schief läuft, sondern in der Gemeinschaft mit Jesus merkt der Mensch, meine Fresse, ich habe eigentlich neben mir selbst gelebt, ich bin schuldig geworden an anderen Menschen und kommt auf die Idee, seine ganzen betrügerischen Machenschaften rückabzuwickeln und Menschen wieder zurückzuzahlen, sogar mehrfach zurückzuzahlen, um das, was er sie betrogen hat. Das kommt alles nicht aus einer Moralpredigt heraus.
Ja, das finde ich ganz entscheidend, was du sagst. Es ist nicht so, dass Jesus ihn etwas lehrt Und dann sagt er, ah, jetzt verstehe ich. Mhm. Jesus schüchtert ihn auch nicht ein und sagt, haha, jetzt lebst du gut, aber du wirst in der Hölle brennen, du Schlimmer. Ja. Sondern Jesus schafft den Freiraum, in dem Heilung möglich wird.
Ja.
Also dieser Mensch kann heil werden, weil er durchatmen kann, weil da gerade keiner ist, der ihn verurteilt, sondern ihn völlig unerwartet annimmt und aufnimmt, wie er das nicht mal zu hoffen gewagt hätte. Mhm. Und ich glaube, das ist eine super Geschichte, um zu sagen, was jetzt das Genießbare ist, was auf dem Teller übrig bleibt, oder? Weil Sünde als abstrakter Begriff, da gehe ich wirklich mit Heusing, lasst uns das begraben, das macht überhaupt keinen Sinn. Sünde als Konzept, das irgendwie erklärt, dass der Mensch klein, böse und dumm ist, das hilft uns allen nicht weiter. Aber Sünde als eine Erklärung dafür, wie diese Beziehung, die wir das letzte Mal entfaltet haben, in der letzten Folge, also zwischen Gott, der den Menschen schafft, der ihn nach seinem Bild schafft, der ihm eine Würde gibt, der mit ihm spricht, der ihn anschaut, wie dieser Gott dazu kommen kann, dann selbst ein solcher Mensch zu werden. Also dieses ganze Beziehungsdrama zwischen Gott und Mensch, das braucht diesen Begriff Sünde. Und ich versuch's mal in einem Bild zu fassen, das mir nahe ist, wo ich Sünde toll finde. Das ist eigentlich so, wie wir haben viele Beziehungen und ganz, ganz viele Beziehungen, die wir führen zu Kollegen, Geschäftsbeziehungen, Freunde, Partner etc., die können so laufen, dass wir eigentlich immer bei uns selbst bleiben. Und diese Bekanntschaften sind irgendwie eine Bereicherung unseres ganz normalen Lebens, das aber ganz normal weiterläuft. Und wenn ich Zeit habe, dann treffe ich diese Kollegin und wenn ich keine Zeit habe, dann halt nicht. Aber ich investiere jetzt auch nicht zu viel in so eine Beziehung rein. Da gibt's Beziehungen, die sind uns wirklich wichtig, da investieren wir etwas Zeit und auch innere emotionale Anstrengung und so. Und dann gibt's ein paar ganz, ganz wenige Beziehungen, die stellen unser Leben auf den Kopf.
Ja.
Da werden wir andere Menschen, als wir vorher gewesen sind. Mhm. Das sind Beziehungen, die uns tiefgreifend verändern. Und ich glaube, die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist eine Beziehung, die eben nicht einfach den Menschen tiefgehend verändert, also laut der Geschichte in der Bibel, sondern das ist eine Beziehung, die Gott ganz, ganz tiefgehend und radikal verändert. Mhm. Also der kann nicht von diesem Menschen lassen, auch wenn dieser Mensch nicht so ist, wie er sich das vorgestellt hat. Mhm. Also der Mensch passt nicht in Gottes Bild. Ja. Der ist zu frei, zu autonom, der behauptet seine Eigenständigkeit, seine Freiheit und eigentlich wäre es logisch, dass Gott diese Freiheit wieder einzufangen versucht oder die Allmacht behauptet. Aber Gott geht genau den anderen Weg und das erklärt Sünde. Gott geht den Weg, dass er sagt, okay, aber ich kann den Menschen nicht lassen, also muss ich selbst einer werden, der mit diesem Menschen zusammenleben kann.
Mhm.
Und das ist dann die Geschichte mit Menschwerdung Gottes, die am Kreuz und in der Auferstehung endet, oder?
Ja, ich finde, also da kann ich mitgehen. Ich finde es allerdings wichtig zu sagen, dass Gott ja nicht an der Freiheit und Selbstbestimmung des Menschen an sich Anstoß nimmt, sondern an der Tatsache, dass der Mensch seine Freiheit und Selbstbestimmung in einer Art und Weise lebt, die ihm selber und anderen auch schadet. Also die auch sich menschenverachtend und lebensfeindlich auswirken kann. Und ich finde das faszinierend an den biblischen Berichten, wie realistisch sie das auch einfangen. Also keiner kommt beim Lesen der Bibel auf die Idee, dass hier irgendwie schön färberisch vom Menschen gesprochen wird. Im Gegenteil, es ist eigentlich von den ersten Kapiteln, nachdem der Mensch in dieser paradigmatischen sogenannten Sündenfallsgeschichte diese Frucht isst und seine eigenen Wege geht, da beginnt schon das große Drama mit dem ersten Mord zwischen Kain und Abel und das Ganze schaukelt sich hoch oder man könnte auch sagen herab in einer Spirale der Vergeltungssucht, der Eifersucht, der Intrige und so weiter. Und die großen Männer und Frauen Gottes werden in der Bibel nicht ausgespart. Also das finde ich immer noch faszinierend, dass hier nicht so eine Hagiographie betrieben wird, in der dann alle großen Figuren der biblischen Geschichten im Nachhinein zur Mutter Teresa verklärt werden, sondern vor Abraham, Isaac und Jakob, David, Salomo und you name it, die haben alle nicht nur ihre Schwächen gehabt, sondern ganz eklatante Fehltritte sich erlaubt und die werden schonungslos in der Bibel herausgestellt. Also Mord, Ehebruch, alles, was Gott verboten hat und dem Menschen schadet, wird hier nicht ausgespart. Und man fühlt sich eigentlich beim Lesen der Bibel, ich könnte jetzt sagen, in guter Gesellschaft auf jeden Fall, auf jeden Fall erhält man nicht den Eindruck, dass der Mensch hier verklärt würde, sondern es wird ein ganz schonungsloser Blick geworfen auf die individuellen und auch die kollektiven Abgründe des Menschseins auch.
Ja, und eben nicht nur des Menschseins. Und das finde ich so spannend dran. Und deswegen ist mir Sünde so lieb, weil es eben um mehr geht als darum, dass wir falsch handeln oder Prinzipien verletzen. Es geht wirklich um ein Beziehungsdrama zwischen Gott und Mensch. Mhm. Also, dass dieser Mensch eben nicht Gott ist, das ist klar.
Ja.
Aber dieser Mensch hat sich auch dazu entschieden, also, gell, das meine ich nicht historisch, sondern wirklich jetzt in dieser metaphorischen Geschichte hat sich entschieden, dass er selbst unterscheiden können will zwischen Gut und Böse. Mhm. Und das führt dazu, dass er eine Freiheit hat, die er auch gegen Gott brauchen kann, gegen das, was Gott sich ausdenken würde. Mhm. Und Gott ist dann nicht irgendwie einfach der souveräne Supercomputer im Hintergrund, der das alles wieder fixt, sondern Gott ist wirklich wie ein eifersüchtiger, verletzter, zorniger Liebhaber zum Teil auch, oder?
Ja.
Und kann schrecklichste Dinge sagen gegen sein Volk oder gegen einzelne Propheten oder gegen Könige und wirkt da wirklich auch wie ein Partner zum Teil in einer etwas toxischen Beziehung.
Ja, und das sind auch faszinierende Stellen im Blick auf unser Verständnis des Verhältnisses Gottes zu Menschen, weil es ja gerade bei den Propheten an ganz vielen Orten eigentlich die Beziehung Gottes zu Menschen mit einer Partnerschaft, mit einer Ehe verglichen wird und der Mensch ist diejenige Seite der Partnerschaft, die eben ständig irgendwo untreu wird, ständig wieder, also das wird dann von den Propheten auch in sehr klaren und harten Worten gegeißelt, so quasi der Mensch oder das Volk betreibt Hurerei und der Gott ist wie ein Ehemann, der verheiratet ist mit einer Frau, die jede Gelegenheit nutzt, von ihm davon zu rennen und es mit irgendwie anderen zu treiben. Das ist natürlich eine Metaphorik, die auch auf Götzendienst anspielt oder auf Menschen, die alles Mögliche zum Zentrum ihres Lebens machen, nur nicht die Beziehung mit Gott, zu der sie eigentlich geschaffen wurden.
Ganz genau. Und das ist eigentlich der Kern des christlichen Sündenbegriffs, dass diese Differenz zu dem, was der Mensch geschaffen worden ist und dem, was er ist und sich selbst dazu ermächtigt hat zu sein, dass das nicht etwas ist, was der Mensch von sich aus einfach mal so überwindet und sich quasi in einer intellektuellen Einsicht verändert und sagt, ah Mist, so hätte ich es machen müssen, das ist der wahre Weg, das ist der richtige Ratgeber, das sind die drei Schritte, die ich jetzt tun muss, sondern dass die ganze Möglichkeitsbedingung eigentlich von Gott her geschaffen wird. Dass er derjenige ist, der sagt, okay, der Mensch ist, wie er ist, und ich werde ihm diese Freiheit nicht nehmen. Wer muss ich werden, damit ich mit diesem Mensch sein kann?
Ja.
Und da spielt dann eben auch ein anderer Begriff von Sünde, und den lasse ich gerne auf dem Teller, auch eine große Rolle. Und das ist das, was Jesus sehr oft mit Schuld beschrieben hat in seinen Gleichnissen, in seinen kurzen Predigtabschnitten. Das ist die Idee, dass wenn dieser große Graben zwischen Gott und Mensch von Gott her zugeschüttet und überwunden wird, wenn Gott diesen großen Schritt auf uns zumacht, dann, so sagt Jesus, sind wir eigentlich auch in der Lage, uns Schuld zu vergeben.
Ja.
Also quasi aus dieser Erleichterung heraus, dass das wirklich Große, das wirklich Fundamentale, was uns stört und was unser Leben kaputt macht, dass das überwunden ist, sollte doch auch dazu führen, dass wir großzügig miteinander sein können. Und das finde ich da finde ich dann auch die Idee, dass wir uns Schuld vergeben können und sie dann im Himmel auch vergeben ist. Also quasi, dass die Vergebung wirklich gilt, die wir uns zusprechen. Das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Gedanken. Also dieses wie im Himmel, so auf Erden.
Ja, genau. Genau. Und man kann sagen, dass die Zuwendung Gottes ein Stück weit wiederholt sich hier, oder es wiederholt sich nicht, sondern es spitzt sich zu, was wir von der Erschaffung des Menschen schon festgehalten haben, dass Gott den Menschen anspricht, sich dem Menschen zuwendet und dass das, was den Menschen als Menschen theologisch qualifiziert, was ihn zutiefst auszeichnet, eben gerade diese Zuwendung Gottes ist, dieser Blick Gottes, der auf uns ruht, dieses Wohlwollen Gottes, man könnte auch sagen, die Liebe Gottes, die uns gilt, und diese Liebe, die heilt oder vermag zumindest ansatzweise unsere Zerbrochenheit zu heilen und unsere Schuld zu vergeben, auch unsere Sündhaftigkeit zu überholen. Und das macht uns frei. Man könnte auch sagen, um vielleicht diesen Begriff noch einzuspielen, man könnte auch sagen, wenn man die beiden großen Motive im Leben des Menschen als Liebe und Angst definiert, könnte man sagen, dass Gottes Liebe die Angst, die in uns steckt, die Angst vor unserer Vergänglichkeit, die Angst, zu kurz zu kommen, die Angst, nicht gesehen zu werden, die Angst, selbst auf seinem Recht pochen zu müssen und selbst nehmen zu müssen, was einem zusteht, weil man sonst überrollt wird vom Leben und so weiter. Diese Angst, die wird uns genommen in der Begegnung mit Gott, und das macht uns frei.
Zu dieser Freiheit gehört dann aber schon auch, dass sie, und wir hatten ja jetzt mehrere Folgen zum Thema Freiheit erst gerade aufgenommen, dass diese Freiheit nicht eine willkürliche, unbestimmte Freiheit ist. Es ist auch nicht eine Freiheit, die quasi konditional ist. Also sie funktioniert nicht so, Gott hat dir Freiheit geschenkt, jetzt musst du das tun. Das wäre ja auch keine Freiheit. Es ist wirklich die Freiheit aus der Erleichterung heraus, nicht mehr unter der Angst, unter der Todesangst, unter der Angst der eigenen Begrenztheit zu stehen, sondern zu sagen, mein Leben ist aufgehoben beim lieben Gott, und der wird es auch da tragen, wo ich selbst nichts mehr tragen kann, wo ich kein Leben mehr habe, sei es unter Bedingungen des Lebens hier, weil die ganze Existenz zusammenbrechen kann, weil alles kaputt gehen kann.
Ja.
Aber spätestens mit dem Tod ist es bei uns allen soweit, oder? Also diese Ruhe und Gelassenheit, die daraus kommt, ist etwas, was eigentlich dann freisetzt, um wirklich für andere da zu sein, ohne immer sich um sich selbst drehen und an sich selbst denken und sich selbst erhalten und selbst verteidigen zu müssen. Und das ist dann eigentlich die ethische Wirkung. Aber es ist nicht so, dass wir zuerst für die anderen da sein müssen und gute Mitmenschen sein müssen etc., sondern dass wir das überhaupt sein können, kommt aus dieser Erleichterung heraus.
Ja. Ja.
Und ein bisschen stelle ich mir das so vor, weißt du, so wie du hast einen Arztbesuch und du hast das Gefühl, oh, also ich weiß nicht, bist du auch so ein Hypochonder wie ich?
Nein.
Nicht so schlimm,
ich,
okay.
Ich kenn dich
aber
genug,
aber jedes Mal, wenn ich zum Arzt gehe, denke ich, es ist mindestens Krebs.
Ja.
Und wenn dann kommt, nein, du brauchst einfach ein paar Vitamine, kommt gut, dann bin ich so erleichtert und dann könnte ich die ganze Welt umarmen. Und dann denke ich, yeah, es geht weiter, ich habe doch noch ein paar Wochen. Und dann zum Beispiel an einer Bettlerin vorbeizugehen und nichts zu geben, das geht ja fast nicht. Und ich glaube, so ist es eigentlich mit Sünde und Gerechtigkeit Gottes. Mhm. Also wer das gefühlt hat, dass Gott uns für gerecht hält, obwohl wir das nicht sind, und sich für uns selbst verdreht hat und den Kasper gemacht hat und Mensch geworden ist, der kann eigentlich einem anderen Menschen nichts mehr wirklich übel nehmen und nicht vergeben. Und jetzt möchte ich aber gleich einschränken. Es gibt aber auch Dinge, die Menschen einander antun können, die so schrecklich sind, dass sie dieses Gefühl, dieses Gefühl der Erleichterung so kaputt machen, dass wir nicht mehr darum wissen.
Ja.
Dass wir es nicht mehr spüren können. Und dann ist es das Perverseste, was man denken kann, ist, dass wir zuerst vergeben müssen, damit Gott uns vergeben kann. Nein, es ist so, Gott muss uns zuerst wieder so heil machen, und das macht er ganz oft mit anderen Menschen zusammen, dass wir dieses Gefühl wieder haben können. Und wir müssen das nicht künstlich irgendwie herbeireden oder denken, dass wir das glauben sollen oder für wahr halten sollen, wenn wir es nicht wirklich empfinden.
Ja, ja, das ist eine...
Also wer missbraucht worden ist, wer ganz schwer betrogen worden ist, wer schreckliche Gewalt erlebt hat, der muss nicht einfach sagen, ja, aber es ist ja nicht so schlimm, weil der liebe Gott ist Mensch geworden. Das ist die andere Sache, die man nie servieren sollte bei so einem Essen.
Ja, ja. Und überhaupt kann man sagen, die Geschichte lässt sich nicht im Blick auf eine Verharmlosung von Schuld und von Sünde wenden. Also es geht ja nicht darum, dass in der Zuwendung Gottes, in der Liebe Gottes für uns, dass dann quasi, dass es dann überhaupt keine Rolle mehr spielt, was Menschen uns angetan haben oder so. Das ist ja nicht der Fall. Es gibt eine Freiheit und Großzügigkeit, die aus dieser Begegnung mit der Liebe Gottes kommt, aber die wird uns nie dazu drängen, schön zu reden, was uns passiert ist, oder zu banalisieren, zu trivialisieren, zu sagen, ja, Gott liebt mich so sehr, so schlimm war das gar nicht, genau. Und so, nein.
Also auch der Christus zeigt nach der Auferstehung seine Wunden. Mhm. Und die sind da und die gehören zu ihm.
Ja.
Und Gott muss erstmal damit klarkommen, dass diese Wunden da sind. Und ich glaube, das ist vielleicht als Abschlussgedanken, um das ganze Zelt jetzt mal aufzuspannen. Also Gott, der Schöpfer, der uns als sein Ebenbild schafft. Und fast daran irr wird, dass wir den Bund mit ihm nicht halten können und ihm immer wieder untreu sind und sich in ein riesen Beziehungsdrama mit uns verstrickt, wird Mensch, geht an diesem Menschsein zugrunde. Und indem er an diesem Menschsein zugrunde geht, überwindet er es. Das wäre dann Kreuz, Auferstehung. Und sagt uns dann, hey, all das, was jetzt ist, das wird scary bleiben. Ihr seid immer noch Menschen, das ist so. Aber am Schluss werde ich alles zurechtbringen. Und das ist die Verheißung eigentlich des jüngsten Gerichts. Da werde ich alles zurechtbringen, was ihr nicht geschafft habt aufzuräumen, was ihr noch nicht vergeben konntet. Das räumen wir dann auf. Und das ist eigentlich die Art, wie ich Sünde ein ganz, ganz tolles Menü finde. Die schreckliche Art wäre zu sagen, Gott hat uns eigentlich perfekt geschaffen. Dummerweise hat Adam einen blöden Fehler gemacht. Seitdem ist Gott wahnsinnig sauer. Dann musste er einen Menschen opfern. Und wenn du das nicht glaubst, dann wirst du im jüngsten Gericht in die Hölle kommen. Das wäre so quasi das Zerrbild davon,
ja,
oder?
Ja.
Aber das gute Bild ist eigentlich, Sünde ist ein Begriff, der unsere Beziehung zu Gott beschreibt, weil Gott sie so eingerichtet hat, weil der total verliebt ist in den Menschen.
Ja, lass uns an der Stelle den Bogen schließen. Es gäbe noch viel zu sagen und wir sind ja auch noch nicht am Ende der Staffel. Nächstes Mal geht's weiter, ich würde sagen, mit dem unbestrittenen Zentrum des christlichen Glaubens, mit einer Person, mit einem Schreiner
mit Karl
aus
Barth.
Nazareth. Oh, nein. Nein, nicht mit Karl Barth, Gott, mit Jesus höchstpersönlich.
Ah.
Wir hören uns.
Yo, nächstes Mal geht's weiter mit Jesus. Tschüss zusammen.
Tschüss. RevLab.